Da könnte man sozusagen, wenn man von draußen drauf guckt, sagen, oh, das ist aber ganz schön kompliziert, mach das doch lieber einfacher und mach doch irgendwie Hamburg und Anker und fertig aus die Maus. Aber ich wollte halt zum ersten Mal irgendwas machen, was nicht glatt geschliffen wird.
Moin, moin, Hamburg!
Willkommen beim Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marx und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast stellen wir euch die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt Leidenschaftstäter und Charakterköpfe, Querdenker, Kreative, Macher und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber jeder von ihnen, finden wir, hätte es verdient. Wir wollen, dass ihr diese Leute kennenlernt, erfahrt, was sie antreibt, was sie denken, wie sie ticken. Deshalb stelle ich jedem Gast rund 30 Minuten lang Fragen zu einem bestimmten Themenfeld. In dieser Folge geht es um Umwege und Ziele, um Fernweh und Sehnsüchte, um Träume, aromatisch verpackt in Wacholderdestillat. In dieser Folge lernt ihr Stefan Garbe kennen. Er ist der Mann hinter Ginsul, Hamburgs bekanntester Gin-Marke. Erkennbar an den weißen Tonflaschen mit den blauen Lettern darauf. Einige von euch haben ihn vielleicht schon in unserem Magazin Der Hamburger entdeckt. Wie so manchen unserer Podcast-Gäste haben wir ihn dort bereits einmal porträtiert. 2013 hat Stefan in Hamburg-Altona seine Destille errichtet. 2018 kaufte sich Jägermeister ein in das Unternehmen. Wäre nicht Corona, das Leben liefe gut für Stefan Garbe. Er hat Glück gehabt, sagt er. Aber Glück alleine macht noch keine Craft-Destille. Ein bisschen Know-how braucht es auch dazu. In seinem ersten Leben war Stefan Werber und Politikmarketer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich würde schon interessieren, was ein Mann wie ihn in den Alkohol trieb. Was ist dran am Gin? Und Stefan Garbe, was ist Gin eigentlich?
Also Gin ist ja ein Gattungsbegriff für eine Wacholder-Spirituose. Und Sul ist ein portugiesisches Wort und Sul bedeutet Süden. Hm. Also der Gin des Südens, den wir hier in Altona destillieren, in der kleinen Destillerie unten. Und ich habe das Ziel gehabt, den Geschmack oder die Geschmäcker Portugals, den Duft Portugals in einer Spirituose zu konservieren. Und wollte das ursprünglich eigentlich so der Ursprungstraum in Portugal machen. Das kann ich gleich nochmal erzählen, wie es da dann nicht dazu kam. Und jetzt machen wir halt sozusagen, jetzt haben wir den Traum so ein bisschen umgeswitcht und machen den portugiesischen Gin hier in Hamburg mit dem guten Wasser aus der Lüneburger Heide und der guten deutschen Destilliertechnik. Und das ist in Kürze sozusagen Ginsul. Ginsul kennt man vielleicht, weil das diese typische weiße Tonflasche ist. Und da waren wir die Ersten, die das so hatten. Das gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar mehr, die das dann machen. Das ist natürlich immer, wenn eine Idee dann besonders gut ankommt, dann gibt es natürlich viele, die das auch machen wollen. Und das ist eine weiße Tonflasche aus Feinsteinzeug mit einem portugiesischen Naturkorken und hat eine blaue Schrift drauf. Und auf der Flasche drauf ist auch noch eine Haddock-Typ-Fähre, ein Typschiff zu sehen. Und diese Schiffe, die kennt man aus dem Hamburger Hafen noch. Es gibt ja noch ein paar. Also zum Beispiel die Haddock hat noch die Kirchdorf in Betrieb. Aber die meisten Schiffe haben sie über die Jahre verkauft, weil sie sich einfach nicht mehr wirtschaftlich betreiben ließen. Und die haben eine ganze Anzahl von Schiffen nach Lissabon verkauft. Und dann sind diese Schiffe Ende der 70er, Anfang der 80er dann als Fährschiffe in Lissabon gefahren und haben Lissabon mit dem auf der anderen Seite des Tejo liegenden Stadtteil Cacilhas verbunden. Und deswegen heißen die in Portugal Cacilhas. Also man kennt sie in Portugal und man kennt sie in Hamburg. Für mich ist es eine Kindheitserinnerung und das musst du unbedingt auf die Flasche. Das verbindet sozusagen den Norden mit dem Süden.
Da kommen Welten zusammen.
Ja.
Und so klein ist die Welt manchmal doch.
Ja, klar.
Du hast es schon erwähnt, eigentlich wolltest du Hamburg verlassen. Eigentlich sollte dieser Traum nämlich gar nicht in Altona stattfinden.
Ja, das stimmt, ja. Genau, ich habe also nach der, ich sag mal, beruflichen Halbzeit, des Lebenshalbzeit, habe ich gedacht.
Du bist eigentlich Werbetexter gewesen.
Genau, aber da bin ich auch so reingestolpert. Also ich habe gar keine Ausbildung, ich habe auch nie was studiert, sondern ich habe nach der Schule einfach nur gedacht, ich will auf keinen Fall noch weiter zur Schule gehen und konnte mir ein Studium nicht vorstellen. Habe dann einfach mal so eine Bewerbung rausgeschickt und dann hat es irgendwie geklappt, gleich beim ersten Mal. Und dann wenn ich jetzt überlege, wenn ich mit meinem Sohn über seine Berufsplanung rede, wie intensiv man sozusagen sowas jetzt verfolgt und versucht, mit ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich bin total naiv in so einen Job reingestolpert und habe dann aber gemerkt, dass mir das total gut liegt und das viel Spaß macht, zu schreiben, dir ja offenkundig auch. Und habe das ja viele Jahre sehr gerne gemacht und habe auch eine Unternehmung gegründet und das war auch toll. Wir haben so eine kleine Nische in der Nische gefunden, aber irgendwann bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich muss irgendwie nochmal irgendwas anderes machen. Also ne, es gibt ja viele Konstanten im Leben, Ehe, Familie, Kinder, Wohnort ist bei mir auch eine Konstante. Ich bin in Hamburg geboren und auch immer hier geblieben. Aber beruflich hab ich immer so ein bisschen Hummeln im Hintern gehabt und dachte, ich muss nochmal was Neues machen. Ja, und dann das Ding hier ist einen Lauf genommen. Ja genau, ich wollte eigentlich in Portugal eine Destillerie gründen. Also ich habe eine ganz tiefe Liebe zu diesem wunderschönen Land. Das ist ja für einen Hamburger auch so schön, weil es so viele Parallelen gibt von dem Naturell der Menschen. Die Portugiesen sind ja für Südländer sehr nüchtern, sehr kühl, sehr reserviert, sehr traurig auch manchmal. Also man unterstellt ihnen immer Traurigkeit, die sind natürlich total lustig auch.
Aber die denken an die Musik.
Ja, genau. Das hat eine gewisse Melancholie. Die Portugiesen haben dafür ja so ein schönes Wort, was sich gar nicht übersetzen lässt. Das hat die Times hat es mal in die Top-10-Liste der unübersetzbaren Wörter gebracht, nämlich Saudade. Das ist so ein nostalgischer Wehmut, Fernweh, Melancholie. Und das ist ein ganz schönes Gefühl, ne? Weil es also alles so eine unstillbare Sehnsucht enthält. Und ja, Portugal hat halt nicht nur gutes Wetter, sondern auch tolles Essen und tolle Strände und tolle Landschaften und tolle Menschen. Und ich habe mich in dieses Land verliebt. Mein bester Freund ist Portugiese. Unsere Kinder sind gemeinsam aufgewachsen. Wir waren eigentlich jeden Urlaub immer in Portugal. Sind dann irgendwann mit so einem alten Wohnmobil da rumgegurkt und immer wieder in den gleichen Ort zurückgekommen. Und in diesem Sehnsuchtsort der Träume, in diesem Sehnsuchtsort, da wollte ich eigentlich immer sein. Ne? Also das.
Verrätst du uns kurz, wo der ist, genau, oder bleibt das ein Geheimnis?
Nee, das ist kein Geheimnis. Das ist an der Grenze zwischen Alentejo und der Algarve, an der Westalgarve. Das ist ja so eine touristisch noch nicht so entdeckte Region. Also klar, da gibt es viel Individualtourismus, aber es gibt da keine Hotels und nichts und auch keine Autobahnen, sondern man muss sich den Weg dahin schon ein bisschen erkämpfen über die Landstraßen oder die Wanderwege der Costa Vicentina. Und in Otseix heißt der Ort. Der liegt an einem kleinen Fluss, der dann an einem Strand in den Atlantik mündet. Und ja, das sind einfach so unfassbar schöne Horizonte, die man da sieht. Und allein die Vorstellung, aufs Meer zu gucken, auf der anderen Seite ist irgendwann Mittelamerika oder die USA, also so weit weg. Das ist einfach ein schöner Sehnsuchtsort. Und da wollte ich den ersten portugiesischen Craft Gin machen. Ich habe eine große Leidenschaft zu Spirituosen und vor allem zu Gin und auch die Liebe zu Portugal und dachte, ich könnte beides kombinieren und wollte in diesem Ort eine Destillerie aufbauen und habe da über 7 Monate mit den Behörden gekämpft um eine Genehmigung und habe dann aber in diesen 7 Monaten gemerkt, dass wenn ich mein ganzes Erspartes in so ein Projekt stecke, ich da unten nicht sicher sein kann, dass es in dem Zeitrahmen, den ich brauche, nämlich dann möglichst schnell dann auch loslegen zu können und in der Schönheit, wie ich mir diese Destillerie erträumt habe, das da nicht machen kann. Ich bin dann wie so ein geprügelter Hund zurückgekommen. Bin mit dem Auto runtergefahren, musste dann auch mit dem Auto zurückfahren, hatte dann sehr lange Zeit darüber nachzudenken, was das sozusagen bedeutet für meinen Traum, ob ich den sozusagen beerdigen muss. Und ein paar Wochen sah es dann tatsächlich so aus, als ob das dann auch so wäre. Also, dass ich dann gesagt habe, oh Mist, jetzt bin ich echt so weit gegangen. Und meine Angst war dann sozusagen zurückzugehen in den Beruf, wo man sich eigentlich entschieden hatte, den zu verlassen. Und das wäre für mich sozusagen schon schwer gewesen, ne? Da sich dann nochmal aufzuraffen. Naja, ja, dann hat man ja glücklicherweise gute Freunde, die einem zur Seite stehen in solchen Stunden und sagen, jetzt nicht aufgeben, mach weiter. versucht, diesen Traum tatsächlich umzusetzen und nicht sterben zu lassen. Und die hatte ich glücklicherweise und dann, ja, dann ging es weiter. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das, also ich habe einen Freund, der zu mir, das erinnere ich die Worte heute noch, der gesagt hat, wenn das Produkt gut ist, dann funktioniert das auch in Hamburg. Das ist so eine schöne, das ist so ein schöner Satz, weil der macht so Mut und der fokussiert sich vor allem so dort auf das Produkt. Ich finde, in unserer heutigen Welt geht es so sehr um das Drumherum. Aber das Pudelskern ist ja eigentlich das Produkt selber, es muss ja schmecken. Mhm. So. Und ich glaube, das ist uns mit viel Glück und viel Hilfe von vielen netten Menschen gelungen.
Wie bist du denn an dieses, wenn wir kurz auf das Produkt eingehen, wie bist du an dieses Produkt denn rangegangen? Also es steckt ja auch Portugal in diesem Produkt.
Genau.
Wie hast du das entwickelt? Du kommst da nicht direkt aus der Branche.
Nee, gar nicht. Also ich habe mich da eingelesen und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich in einer Obstbrennerei hospitieren durfte und mich mit einem erfahrenen Destillateur austauschen durfte. Und das Rezept hatte ich im Kopf. Ich wusste, zwei Bestandteile waren auf jeden Fall gesetzt, nämlich die portugiesischen Zitronen, die total toll sind, die eine enorme Zeste haben, die also wirklich dick, so wie Amalfi-Zitronen ähnlich,
sehr so dicke, widerstandsfähige Geschöpfe, ne?
Groß, schrumpelig, schön, also nicht das, was man hier so im Supermarkt kriegt, das so eiergroß ist und uniform, sondern da ist keine Zitrone gleich der anderen. Und
eine Charakterzitrone, möchtest du damit sagen?
Ja, eine natürliche Zitrone vor allem, weil das, was wir hier kriegen, ist ja sozusagen auf Vergleichbarkeit gezüchtet. Die Zitronen, die man im Supermarkt kriegt, sind ja häufig auch mit Pestiziden behandelt und gewachst. Naja, und in Portugal hat halt eigentlich fast jede Oma irgendwie im Garten noch einen Zitronenbaum stehen. Und in dem Haus, was wir da unten dann irgendwann gekauft und umgebaut haben, da haben wir auch einen alten Zitronenbaum, einen sehr, sehr alten Zitronenbaum. Und der trägt halt unfassbar viele Früchte. Und es war immer so der schönste Moment eigentlich, wenn man sich unter diesen Zitronenbaum gesetzt hat, sich einen Gin Tonic gemacht hat und dann eine Zitrone gepflückt hat und eine frische Zitrone aus dem eigenen Garten nehmen konnte. So ist ein bisschen auch die Idee entstanden, dass man sagt, okay, diese Sehnsucht nach dem Süden, die wir ja alle als Norddeutsche so ein bisschen in uns tragen, dass man immer gerne an den Urlaub im Süden denkt, an die Kindheitserinnerungen, die man damit hat, dass man das versucht, irgendwie in eine Flasche zu konservieren, also den Süden in die Flasche zu kriegen, den Korken drauf zu machen, damit man sich das immer, wenn man es braucht, mal rausziehen kann. Also dieser Duft. Und die zweite Komponente neben den Zitronen waren Zistrosen. Das sind so harzige Blätter an kleinen Büschen, die auf den Steilküsten an der ganzen Agave wachsen, die ganz schön blühen auch. Und diese Blätter haben ein Harz, das sehr wohlriechend duftet. Also wenn man mit dem Auto dann in die Nähe kommt, da von der Küste, dann hat man so einen ganz typischen Geruch. Man kennt das ja sonst so aus, wenn man in Griechenland oder Italien ist, dass man so einen Piniengeruch hat, ne? So ein ganz typischer, wo man weiß, okay, ich bin jetzt im Süden und in Portugal ist der mehr definiert durch diese, durch auf der einen Seite Eukalyptusbäume und Pinien, aber auf der anderen Seite halt ganz stark durch diese Lactistrosen. Das ist so ein Geruch, der ist so typisch, den kriegt man auch nie wieder aus der Nase. Und wir haben uns dann immer Blätter mitgenommen und in so eine kleine Blechdose getan und immer dann gerochen. Im Winter, wenn der Regen zu lange gegen die Fensterscheiben geprasselt hat, dann konnte man sich damit immer so ein bisschen zurückbeamen. So, und so ist eigentlich die Idee entstanden, diese beiden Leidenschaften zusammen zu packen. Und dann ist so viel, viel Glück dabei gewesen. Also dieses Praktikum bei der Obstbrennerei ist über hanebüchene Zufälle entstanden, dass ich da rangekommen bin und dann habe ich gedacht, oh, das kann eigentlich gar kein Zufall sein. Weit davon entfernt, irgendwie esoterisch zu sein oder religiös oder sowas, aber das waren so Zufälle, wo ich gedacht habe, das kann irgendwie jetzt alles nicht sein.
Wie alt warst du damals?
37, 38, ja, genau.
Warst du bestimmt einer der älteren Praktikanten.
Das stimmt, aber das war eine tolle Zeit. Ich finde ja, man... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass man häufig im Berufsleben das einmal Gelernte sozusagen immer wieder abliefert und gar nicht in die Bredouille kommt, nochmal was komplett Neues lernen zu müssen. Also man vielleicht ein paar Branchen mal ausgenommen oder sowas und sicherlich Internet hat viel verändert und so, aber dass man was ganz Neues lernt, hat man eigentlich selten und ich habe das total genossen. Also ich fand das super, ich war jetzt in Chemie, Bio und Physik jetzt nicht so der stärkste Schüler, Aber beim Destillieren geht es ja eben auch um diese Sachen sehr, sehr intensiv. Ne? Und sich da reinzufuchsen und sich sensorisch fortzubilden und sich da mit der eigenen Nase, dem eigenen Geschmack zu beschäftigen, das war eine tolle Zeit. Also das kann ich jedem auch nur empfehlen, der so ein bisschen sozusagen an seinem Job zweifelt. Also, und wenn es nur nebenbei ist, sich mit einer ganz neuen Sache zu beschäftigen. Also mir hat es jedenfalls sehr viel gegeben.
Ein Traum in einer tönernen Flasche. Die Geschichte ist ja schon erklärungsbedürftig, oder?
Ja, total.
Weil die erschließt sich ja, wenn ich das Glas an der Hand habe, wirklich nicht sofort, würde ich behaupten.
Das stimmt. Und unter Marketing-Gesichtspunkten gibt es da sicherlich viel dran auszusetzen, weil es sehr kompliziert ist und weil es sehr erklärungsbedürftig ist. Und du musst da sagen, okay, also Hamburg ist die Stadt mit den meisten Portugiesen in Deutschland. Wir haben eine Portugiesenviertel, wir haben eine sehr, sehr intensive Beziehung zu diesem Land, weil so viele vormalige Gastarbeiter hierher gekommen sind, weil hier ganz viele portugiesische Familien leben, Fußballvereine etc. pp. Und dass diese Beziehung Hamburg zu Portugal intensiver ist, als man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten muss. Und dass wir dann natürlich, wenn wir über unseren Gin sprechen müssen, immer sehr viele Sätze sagen müssen. Und da könnte man sozusagen, wenn man von draußen drauf guckt, sagen, oh, das ist aber ganz schön kompliziert, mach das doch lieber einfacher und mach doch irgendwie Hamburg und Anker und fertig aus die Maus. Aber ich wollte halt zum ersten Mal irgendwas machen, was nicht glatt geschliffen wird. Ja, wenn du in der Werbung arbeitest oder wenn du als Kreativer arbeitest und davon abhängig bist, dass es jemand dir abkauft, dann wird viel redigiert und viel diskutiert und viel verworfen und man arbeitet viel für die Tonne. Und ich habe mir bei dem Projekt halt geschworen, ich frage zwar Leute nach ihrer Meinung, aber letzten Endes muss ich es alles selber entscheiden und auch so machen, wie ich es für richtig halte. Und das fand ich sehr befriedigend, mal so durchzuregieren, ohne Widerstände. Und dann zeigt sich sozusagen im Nachhinein, dass es alles nicht so nach Lehrbuch funktionieren muss, sondern es kann eine Sache auch mal komplizierter oder ein bisschen um die Ecke sein und es funktioniert trotzdem und hat vielleicht gerade den Reiz, dass es nicht so, sich so super schnell erschließt, weil viele Produkte und Dinge sind einfach auch so gestreamlined und damit finde ich auch so unfassbar seelenlos, dass es, glaube ich, einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die sich freuen, wenn eine Sache wieder eine Seele hat und eine Geschichte und ein Team dahinter und was man sich angucken kann, wo man hingehen kann, wo man sehen kann, wie sowas entsteht. Manchmal ist ein bisschen komplexer, ja gar nicht so verkehrt.
Du hattest in Hamburg ja auch jemanden relativ schnell an deiner Seite, der ja auch gute Geschichten mag und die Geschichte, glaube ich, auch schnell verstanden hat, Jörg Meyer, oder?
Ja, das stimmt. Ja.
Das war, glaube ich, eine gute Starthilfe, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist ein Kontakt, der gekommen ist über zwei Freunde, die auch in der Werbung arbeiten, mit denen ihn kannten und die dann mir geholfen haben, Jörg Meyer kennenzulernen. Und das war ein ganz schöner Nachmittag, als der zum ersten Mal hier war. Wir hatten die Mädels aus der Daniela Bar hier zu Gast. Ich hatte das ganze Projekt komplett unterm Radar fertig gemacht. Also ich halte immer nichts davon, so Wasserstandsmeldungen von so einem Riesenprojekt wie so eine Destillerie bauen abzugeben, sondern ich war fertig und ich konnte eine Jazzplatte auflegen und Maschine lief und es war ein schöner Nachmittag und die Mädels von der Daniela Bar waren da, ich glaube, das waren unsere ersten offiziellen Bargäste hier und kurze Zeit später kam Jörg Meyer dann dazu und dann haben wir da hier gemeinsam Gin Tonics getrunken und ich weiß noch, wie er war erstaunt, weil er sonst ja alles mitkriegt, was Bar und Spirituosen angeht, der ist ja da wirklich enorm vernetzt und das war ihm quasi entgangen und seitdem eint uns sozusagen eine kleine Freundschaft, weil wir telefonieren ab und an mal miteinander und unterhalten uns auch mal über so andere Sachen, die Branche betreffen und über das, was es jetzt bedeutet, Chef zu sein und eine Firma zu führen und so. Das ist ja gut, wenn man sich da mal ein bisschen austauschen kann und wenn es dann nicht so ganz gleich ist, sondern ähnliche Thematiken. Und jetzt, wo es um Corona geht, da sitzen wir alle in einem Boot. Ne? Also wir haben es auch gemerkt mit dieser Pandemie, dass wie doll wir in der Gastronomie vertreten sein müssen. Also wir kriegen das ja nicht alles eins zu eins so mit, weil vieles natürlich auch über Zwischenhändler läuft, aber ich habe halt gemerkt, was dann nicht mehr lief, als dann die Gastronomie zu war. Das war schon krass. Und wenn man sich da so ein bisschen untereinander austauschen kann, was ich nicht nur mit Jörg, sondern auch mit ganz vielen aus der Branche mache, dann tut das gut, weil man dann sich gegenseitig ein bisschen Mut zusprechen kann.
Ja, Empowerment ist wichtig in diesen Tagen. Das ist, wäre eine der nächsten Fragen. 2013 startest du, bist du an den Markt gegangen mit Jinsoul. Das heißt, wir befinden uns tatsächlich aus deiner Sicht im verflixten siebten Jahr.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ja. Das ist vor allem blöd, weil man natürlich, weil es immer aufwärts ging und weil man es immer aus eigener Kraft geschafft hat. Also man hatte sozusagen die Zügel in der Hand. Und was mich als Unternehmer jetzt total wurmt, ist, dass man da nicht selber am Sattel sitzt, sondern fremdgesteuert von so einem blöden Virus hier sein Geschäft betreiben muss. Und ja, das ist eine Herausforderung, aber ich...
Wird so ein Traum dann schnell zum Albtraum?
Nein, nee, das kann man so nicht sagen. Dafür habe ich jetzt mittlerweile auch zu viel Verantwortung, als dass ich mich da sozusagen... Also ich muss dazu sagen, also am Anfang, als es losging, da war ich teilweise schon ein bisschen verzweifelt und habe gedacht, oh Gott, wie sollen wir das alles hinkriegen? Aber anders als geplant sind wir jetzt halt super viele Leute schon irgendwie. Und dann verteilt sich auch diese Sorge so auf viele Schultern und wir machen es gemeinsam hier und kriegen das auch irgendwie gewuppt. Aber
wie viele Leute sind es denn inzwischen?
16.
Das ist wirklich ein gesunder mittelständischer Betrieb.
Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich ganz alleine arbeiten. Ich habe ja das erste Vierteljahr hier ganz alleine gestanden. Das war
du und diese wunderschönen kupferfarbenen Kessel.
Genau. Und da hatten wir gar kein Schild draußen.
Mit den schönen Kacheln an der Wand.
Ja, und das war eigentlich auch eine tolle Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser ganze Papierkram, der mit der Produktion von Spirituosen einhergeht und der Buchhaltung, dass es nicht alleine zu wuppen ist. Und habe eine erste Mitarbeiterin eingestellt, eine Portugiesin, Celia. Und die ist bis zum heutigen Tage dabei. Also wir sind sehr loyal miteinander. Tolle Frau und die dann wiederum einen anderen Portugiesen dazu gebracht hat, hier als Aushilfe zu arbeiten, der jetzt hier mittlerweile fest arbeitet und mittlerweile die Produktion leitet. Ja, also es ist eine, also dritten Portugiesen haben wir auch noch, also ich versuche auch so noch ein bisschen.
Ist das auch ein Verwandter? Wurde ja klammerheimlich die ganze Familie untergebracht?
Nein, die sind nicht verwandt, aber die haben alle, ja.
Ja, und so wächst man dann.
Ja.
Hat dich das überrascht, wie der Zuspruch in Hamburg und auch darüber hinaus, trotz des ja doch hohen Preises, also Jinsoul ist ja nicht im unteren Segment angeordnet, preistechnisch, sondern eher schon im oberen, so wie ich es wahrnehme, dass dieser Zuspruch da war. Hat dich das überrascht?
Ja, also ganz klar. Also das war, ich hab nie so Businesspläne geschrieben oder sowas, sondern ich bin totaler Bauchmensch. Sieht man ja auch. Und habe die Entscheidung eigentlich immer so getroffen, dass ich gedacht habe, das wird schon irgendwie schief gehen und ich glaube, das könnte so und so laufen. Aber dass es dann so einen großen Zuspruch, dass es richtig eine Marke geworden ist, das hatte ich nicht geplant und das hat mich auch tatsächlich überrascht. Das ist ja aber nicht so was von heute auf morgen passiert, sondern ja ein schleichender Prozess ist. Insofern kriegt man das nicht so. Also da wächst man so mit rein. Ne?
Mhm.
Das ist ganz, ja, ganz spannend. Vor allem mit einem Produkt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie 1000 verschiedene Sachen, sondern ich glaube, diese Konzentration auf das eine Thema, das ist bei so einem Traum oder bei dem Umsetzen eines Traums dann auch immer ganz wichtig, dass man sich nicht immer ablenken lässt so leicht, sondern Beharrlichkeit zahlt sich dann aus. Also wir können es auch tatsächlich in allem, was wir machen, auf dieses eine Produkt konzentrieren.
Mhm.
Was den Einkauf der Rohstoffe angeht, was die Verarbeitung angeht, was den Verkauf angeht. Für meine Mitarbeiter, die das im hier in Deutschland und im Ausland vertreiben, finde ich es natürlich auch toll, weil die alle hier mit in der Destillerie mitgearbeitet haben. Das sind also keine, die jetzt irgendwie gar keinen Bezug zu dem Thema haben, sondern jeder, der bei uns Flaschen verkauft hat, auch schon mal welche abgefüllt. Im Rückblick sehen die Sachen häufig viel klarer aus, als sie dann eigentlich waren zu dem Zeitpunkt, als sie entstanden sind. Ich würde jetzt mittlerweile wissen, wo so ein paar Stellschrauben sind, die ursächlich sein können für so einen Erfolg. Also das ist zum Beispiel auch Geschwindigkeit, dass man einfach hier keine großen Gremien hat und keine großen Abstimmungen. Und wir machen ja auch alles selber. Also wir müssen ja niemanden jetzt irgendwie beauftragen oder fragen oder so, sondern das gibt uns natürlich im Markt auch eine gewisse Dynamik. Das ist sicherlich so. Aber ich würde das jetzt nicht hochjapsen zu einem großen Plan. Man muss einen Traum dann tatsächlich irgendwann mal umsetzen. Ne? Also so den ersten Schritt gehen und vielleicht auch mal sagen, ich schneide auch mal eine Sicherheitsleine ab. Also wenn ich mit jungen Menschen spreche, die gründen wollen, dann sind die oft sehr zaghaft in dem, was sie vorhaben. Klar, weil wir alle sehr sicherheitsorientiert denken. Aber Eigentlich kann man sagen, du musst das auch, wenn dann, mit Haut und Haaren machen. Also das ist ja total wichtig, dass man sich auch die Brücken hinter sich dann auch mal sprengt, damit man nicht immer wieder beim leisesten Widerstand zurückläuft. Ne?
Mhm. Aber reines, wie gesagt, Risiko.
Genau, das ist natürlich jetzt sozusagen mit meiner Perspektive auch total leicht gesagt, ne? Weil ich hatte vorher schon viele Jahre gearbeitet, selbstständig. Ich wusste, wie es ist, eine Steuererklärung zu machen und einen Arbeitsvertrag und Geld zu verdienen. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Es ist ja nicht nur Hobby, sondern tatsächlich auch ein Job. Und das ist natürlich ein Vorsprung. Aber viele, eigentlich muss man sagen, Leute, springt doch mal ins kalte Wasser.
Die Leute in deinem Sehnsuchtsort, du hast da ja eine zweite Heimat. Du sagtest, die haben dein Haus gekauft. Kennen die Jinsu?
Ja, klar. Für die ist das klar. Die sind total stolz, weil die sind total, also ich habe mittlerweile auch meinen Frieden gemacht mit dem Bürgermeister. Auch der ist eifriger Kunde quasi. Es gibt so eine ganz tolle Strandbar von meinem Freund Nelson Agapito mit Blick auf den Atlantik. Da sitzt man wirklich direkt quasi oberhalb vom Strand und guckt auf den Atlantik. Die schönsten Sonnenuntergänge, ist natürlich auch total praktisch gelegen, weil die Sonne da untergeht. Über dem Meer, wunderschön. Und da, ich glaube, das ist unser größter Einzelkunde weltweit, was den Absatz von Jinsu angeht. Wir haben ja für den portugiesischen Markt auch eine portugiesische Flasche. Also da ist der Text nicht auf Deutsch, sondern komplett auf Portugiesisch. Die einzige, nee, England hat auch noch eine Flasche, aber eigentlich haben die Auslandsmärkte sonst immer die deutsche Flasche.
Was wir noch gar nicht geklärt haben, warum es denn unbedingt der Gin wirklich sein musste. Du sagst, du hast schon immer eine Beziehung zu Gin gehabt.
Genau, aber ich finde, es macht total Sinn, wenn ich, oder andersrum gesagt, wenn ich eine Flascherei gründen will und selber Vegetarier bin, das wird wahrscheinlich nichts. Sondern ich glaube, man muss das, was man dann herstellt, auch selber gerne mögen. Oder wenn ich Marmeladen mache, dann muss ich auf Marmeladen stehen. Sonst, ich glaube, man kann das sonst nicht so mit vollem Herzen.
Geschmack.
Genau, ich finde, das ist ja eine sehr vielseitige Spirituose, die es da schon ewig gibt. Gehört auch zu den Barklassikern. Also in jeder Bar findet sich ein Gin, weil so viele Cocktails damit gemacht werden. Mhm. Vom Negroni über den Gin Fizz, Gin Sour, French 75, Gin Tonic. Ich meine, das sind so unfassbar viele Drinks, für die man Gin braucht. Und mir gefällt einfach dieser Geschmack, dieser Wacholder-Geschmack ist einfach toll.
Es gibt ja unzählig viele Gin-Sorten. Was unterscheidet denn die richtig guten von den richtig schlechten, kann man das sagen, aus deiner Perspektive?
Also das ist nicht unbedingt nur eine Preisfrage, finde ich, sondern es gibt auch sehr große Marken und Produkte, die ich sehr schätze. Mhm. Also das ist, finde ich, kein K.O.-Kriterium. Ich finde es immer beim Gin wichtig, dass man auch Wacholder durchschmeckt. Also es gibt ja eine EU-Spirituosenverordnung 110/2008 heißt sie, glaube ich. Da ist genau definiert, was welche Spirituose sein muss. Und da steht bei Gin lediglich, dass Gin auf Basis von Alkohol landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt werden muss und vorrangig nach Wacholder schmecken muss und 37,5% haben muss. Das ist die Definition von Gin. Und dann gibt es noch so ein paar Abstufungen. Was ich nicht so gerne mag und auch nicht gut finde, sind Gins, die im Prinzip wie Flavored Wodka schmecken. Also die nichts mehr mit dem Ursprung, mit der Wacholderbeere zu tun haben, sondern irgendwie nach irgendwie Parfum schmecken oder sowas. Mhm. Ja, aber ich glaube, das Schöne ist ja beim Gin, dass jeder subjektiv für sich seinen eigenen Favoriten auswählen kann. Und ich habe auch gute Freunde, die lieber was anderes trinken als meinen Gin. Und wieder ganz viele Leute, die den ganz toll finden. Und das ist auch gut so, dass jeder seinen eigenen Geschmack hat und auch sein eigenes Mischungsverhältnis und sein eigenes Tonic. Das macht es ja so wunderbar abwechslungsreich. Also man kann sich ja einen ganzen Abend durch eine Gin-Bar trinken und es wird nie langweilig. Gerade gestern Abend wieder gemacht mit einem Freund. Habe ich einen japanischen Gin geschenkt bekommen von meinem Schwiegervater. Und den haben wir gestern mal auf Herz und Nieren geprüft.
Hat er überzeugt?
Ja, der war gut. Fand ich richtig gut und ein sehr schönes Etikett.
Nun haben wir hier diesen Traum, der ja wirklich auch anfassbar ist. Gibt es noch andere Träume, die in dir schlummern, die warten, erfüllt zu werden? Oder erfüllt dich dieser Traum gerade so stark, dass es keinen Platz gibt für andere Träume?
Das Schöne ist ja, dass es hier immer wieder neue Herausforderungen gibt, mit denen man nochmal was Neues machen kann. Also wir haben die Destillerie immer weiter vergrößert. Also es war am Anfang waren es 100 Quadratmeter, mittlerweile haben wir den halben Hof. Jetzt steht zur Debatte, ob wir uns nochmal vergrößern. Wir haben irgendwann mal so einen kleinen Laden gebaut. Wir haben einen Mitarbeiter jetzt in Lissabon sitzen, der für uns das macht, mit dem wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie man das Produkt an die Frau den Mann bringen kann. An die Frau ist fast am einfachsten, weil wir so viele Frauen haben, die Jinsu-Fans sind. Das ist, ich glaube, in unseren Facebook-Fans über die Hälfte, was für eine Spirituose schon krass ist. Und ja, wir haben immer, also es gibt ja was zu bauen, es gibt was zu entwickeln. Wir machen einmal im Jahr eine Sonderedition, da kann man immer ganz viel Kreativität und Liebe reinstecken. Da waren wir letztes Jahr in Goa in Indien mit meinen Destillateuren und haben auf den Spuren der portugiesischen Kolonialisten da versucht, Botanicals zu finden, die einen portugiesischen und indischen Ursprung haben und haben daraus einen Gin gemacht. Und also mich erfüllt das tatsächlich nach wie vor mit großer Freude und ich gehe gerne zur Arbeit.
Aber ich kann mir vorstellen, du nimmst auch viel Arbeit mit nach Hause. Züchtest du zu Hause auch Botanicals und so weiter? Hat deine Familie da auch gut von?
Ja, gut. Ich habe zu Hause tatsächlich mir jetzt eine eigene Bar gebaut, was sich in Corona-Zeiten sehr bewährt hat, weil die ja alle zu waren. Da konnte man sich in seinen, ich nenne es immer liebevoll, meinen Hobbyraum setzen und sich ein paar Drinks mixen. Ja, genau. Also wenn du ein Unternehmen hast, ich glaube, das ist unabhängig davon, ob es Gin ist oder was anderes. Ich glaube, jeder Gründer und jeder Unternehmer nimmt seinen Job immer mit nach Hause. Das geht gar nicht anders.
Das ist jetzt aber nicht so ein 70er-Jahre-Partykeller, den du dir da eingerichtet hast,
nee,
oder?
Nee, das ist schon ganz schick. Also das ist schon so, wir haben einen ganz tollen Tischler. Also der hat hier alles an Holzarbeiten gemacht und jedes Mal, wenn wir ein neues Projekt haben, ob das einen alten VW-Bus ausbauen, hat er uns ganz tolles Holz, so Schiffsholz reingebaut. Der Trend geht zurück zur Hausbau, würde ich sagen, oder? Vielleicht nicht so im Western-Style wie früher mit dem Wagenrad, aber also das Thema Barwagen und so, das ist ja auch in aller Munde.
Du meinst, auch da ist Corona ein Katalysator für einen Trend, der schon vorher schwelte?
Ja, also ich glaube, bei Corona war Wein eher so der große Gewinner. Wein und Bier, jedenfalls das, was ich so gehört habe, haben alle, die ich im Umfeld so kenne, die dem Alkohol auch gerne mal zusprechen. Da hat der Weinkonsum, und das habe ich auch, ich habe mit mehreren Weinhändlern auch gesprochen, das scheint tatsächlich signifikant gestiegen zu sein. Und ich glaube, im Nachgang von Wein und Bier kommen jetzt ein bisschen Spirituosen. Jetzt kommt ja auch der Sommer, da will man auch mal raus und da passt dann nichts besser als ein Gin Tonic.
Was steht denn 2020 im verflixten siebten Jahr von Jinsuul hier in diesem in Stein gemeißelten Traum noch an oder außerhalb? Was hast du geplant?
Wir machen noch eine Sonderedition dieses Jahr. Mhm. Die entwickle ich gerade. Wir werden noch eine Produktvariante rausbringen in Kürze, die ganz schön sein wird. Und ja, wir werden versuchen, uns zurückzukämpfen. Ne? Dass man sagt, okay, man hat dieses Jahr überstanden mit einem blauen Auge, aber man hat es tatsächlich überstanden und kann weitermachen und guckt hoffnungsfroh in die Zukunft und sagt, ich glaube, das ist jetzt geht es darum, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass wir die Gastronomie ein bisschen unterstützen, dass man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Ich glaube, das hilft uns in Hamburg sehr, weil jetzt auch viele Bars und Restaurants und Hotels sagen, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Marken, die Leute auch kennen und mögen und bestellen und auf die lokalen Unternehmen, die hier vor Ort sind. Und das merke ich gerade, dass der Zusammenhalt, der ist gerade relativ groß und das macht mich eigentlich einigermaßen hoffnungsfroh. Aber man muss natürlich viel mehr arbeiten als vorher. Ne? Das ist, ich glaube, alle, die jetzt sich wieder hochkämpfen, die laufen ganz schön im Hamsterrad gerade, weil man, was ist kleinteiliger, man muss halt viel mehr fighten. Ne? Aber wenn es immer nur bergauf geht, ist ja auch langweilig.
Ja, ein kleiner Fighter, der Stefan Garbe. Aber ich denke mal, kämpfen geht mit einem Glas Gin in der Hand bestimmt noch ein bisschen besser und ein bisschen eleganter als ohne. Das war Stefan Garbe, der Craft-Gin-Macher aus Hamburg-Altona. Mehr Leute dieses Kalibers lernt ihr in unserem Magazin, der Hamburger, kennen. Das erscheint viermal im Jahr und ist unübersehbar am Kiosk und im Zeitschriftenhandel, ob seiner herausragenden Größe. Mehr Infos zum Heft und natürlich auch zu diesem Podcast findet ihr unter www.derhamburger.info. Kleiner Tipp, dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Und in diesem Newsletter, den übrigens meine Kollegin Simone Rickert schreibt, auf eine ganz hinreißende Art und Weise, in diesem Newsletter erfahrt ihr ganz tolle Hamburger Insider-News. Und natürlich kommt dann auch dieser Podcast ganz einfach und for free zu euch ins Postfach geflattert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir und ich uns natürlich tierisch, wenn ihr ihn euren Freunden empfehlt, wenn ihr ihn teilt und wenn ihr ihn abonniert und auch bewertet auf den gängigen Podcast-Stationen, wo wir ja auch vertreten sind. Das hilft uns, sichtbarer zu werden und damit auch unseren Gästen. Und wie wir bereits am Anfang gesagt haben oder beziehungsweise ich gesagt habe, die haben ein bisschen mehr Rampenlicht, teilweise ganz, ganz dringend verdient, weil das sind echte Hamburger Charakterköpfe. Für heute verabschiede ich mich mit einem fröhlichen Ahoi und sage Tschüss und passt auf euch auf und schwimmt nicht so weit raus.